Es gehört zu den Merkwürdigkeiten dieser Zeit, dass wir angegriffen werden mit den Mitteln der digitalen Wissensgesellschaft, die eine freiheitlich denkende utopische Revolution, nämlich die der Blumenkinder in Kalifornien, eigentlich erfunden hat. Die Tyrannis nutzt nun allerdings weltweit diese Technik zur Unterdrückung des größten Wissensgutes, das wir in der bürgerlichen Gesellschaft je erfunden haben. Dieses Wissensgut ist die bürgerliche Eigentumsordnung, und zwar in ihrer demokratischen Form. Zu unserer Demokratie müssen wir uns in einer neuen Praxis erfinden und im gegenwärtigen Kulturkampf bekennen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bekenne, die Realität des Unsichtbaren nicht zu leugnen. Ich bekenne, dass ich lieber in der deutschen Demokratie lebe, als in der kommunistischen Diktatur Chinas, der russischen Tyrannis oder dem US-amerikanischen System der Trumpschen Oligopole. Ich bekenne, dass mir die deutsche Demokratie und ihre demokratischen Systeme allemal lieber sind als die neufeudale Tyrannis Putins und die russische Oligarchie. Ich bekenne, dass mir die demokratische Regierung mit der Kanzlerin Angela Merkel an der Spitze lieber ist als die Trump-Regierung in den USA, die Johnson-Regierung in England und die evangelikale Regierung Bolsonaros in Brasilien. Ich bekenne, dass mir die EU mit all ihren bürokratischen Umweltstandards und Marktkontrollen lieber sind als die großzügige, unbürokratische Zerstörung der Umweltstandards in Indien, die Fracking-Ölförderung in den USA und überall dort, wo Regierungen ökologische Schutzstandards für umweltschädliche Investitionen wegräumen. Ich bekenne weiter, dass mir das europäische Friedenswerk lieber ist als die Kleinkriege, die Russland in der Ukraine, in Syrien und Libyen anzetteln oder unterstützen. Ich bekenne, dass ich die Kriege der USA für Frieden und Freiheit von Vietnam bis zum Irak- und Afghanistan-Krieg immer kritisiert habe und weiterhin kritisieren werde. Ich bekenne, dass ich nicht glaube, dass der Westen seine Vorstellungen von Demokratie mit dem Drohnenkrieg und dem Joystick in der Hand gewinnen wird. Ich bekenne schließlich, dass ich nicht glaube, der Weltfrieden könne mit den Atomwaffen gesichert werden. Solange noch irrsinnige Diktatoren und Präsidenten eine wirkliche Abrüstung verhindern. Für mich sind das keine religiösen Bekenntnisse. Es sind ein politisches und philosophisches Bekenntnis in einer Zeit beständiger Angriffe auf die Vernunft der Demokratie. Weil wir in Zeiten der anschwellenden Unvernunft leben, müssen wir der Realität des irrealen Denkens ins Auge sehen. Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, ein guter Freund hat den Zustand der anschwellenden Unvernunft kürzlich die babylonische Sprachverwirrung genannt. Und tatsächlich verbirgt und entbirgt sich jedoch in der Sprache der verborgene Geist ihrer Zeit. So sind wir in die Zeit der babylonischen Geistesverwirrung eingetreten. Sie ist doppelgesichtig. An ihr stört mich besonders die Ideologisierung von Tatsachen und Weltumständen. Es stört mich der ignorante und geistlose Ton dieser Sprache. Denn in ihr werden die geistigen Grundlagen unserer Kultur zerstört. Um euch ein Beispiel zu geben. Kürzlich erhielt ich eine E-Mail. Sie endete mit folgendem Anhang. PS, schöne Pfingsten, ohne Abstand und Mundschutzmaske. Der Gesundheitsschutz der einen Bürgergruppe wird mit diesem Pfingstwunsch zum Kampfmittel gegen die andere. Es sei noch einmal dahingestellt, ob der theologisch vorgebildete Schreiber mit dem Pfingstwunsch der Erleuchtung spielte. Immerhin ist das Pfingstfest mit seinen Feuerzungen auf den Häuptern der Jünger Jesu eine schöne Anspielung auf unsere Zeit. Etwas mehr geistliche Erleuchtung könnte ja nicht schaden. Die Idee der Aufklärung in unserer Kultur spielt ja nicht ohne Grund mit dem Licht. Und da muss es nicht immer die platonisch-ägyptische Sonne sein, die uns eher den Blick in unsere Seelen verfinstert. Es wäre uns allen ja schon damit gedient, dass dem einen oder anderen in seiner geistig-egoistischen Finsternis ein kleines Lichtlein aufgeht. Von der gemeinsamen Vernunft sind wir doch alle abhängig und vom Weiterbestehen in dieser Welt auch. Mit der Leugnung der Grundtatsache des gemeinsamen Wir treten Trump und die neue Rechte weltweit auf. Ihre absurde Leugnung des gemeinsamen Weltbürgertums hat sich in der absurden Politisierung des Virus noch einmal gesteigert. Daraus haben die rechtspopulistischen Politiker bis hin zur AfD eine absurde Polarisierung erzeugt. Man leugnet die Gefahr durch das unsichtbare Virus, indem man es sichtbar macht. Das sichtbare Nicht-Tragen der Maske ist dabei die sichtbare Haltung. Diese Haltung baut auf das kindliche Verhalten. Was ich nicht sehe, das existiert nicht. Dieses kindliche Muster wird übertragen auf das Virus. Wogegen ich mich nicht schütze, das existiert nicht. So ist der Nichtschutz, den Trump demonstriert, wenn er ohne Maske auftritt, zwar ein politisches Statement, als solches aber eine toll dreiste Haltung, weil sie ein kindliches Muster mobilisiert und gleichzeitig missbraucht. Wird die Leugnung der Gefahr von den politischen Führern vorgelebt, so entmündigt sie die Bürger. Sie reduziert auf das Niveau von Kindern. Außerdem ist sie gefährlich. Bei Boris Johnson führte sie ja direkt in die Klinik und bei Bolsonaro jetzt auch. Fragen wir aber nach dem Nutzen der Leugnung der Gefahr, dann sehen wir, dass sie auf der seelischen Ebene den Verwirrten hilft, aus ihrer Verwirrung durch das Unsichtbare zu entkommen. Sie bietet sich als ein Fluchtweg an. Man flieht durch sie aus einer Situation, die vom Bürger eigentlich nur durch Nachdenken und Vorsorgehandlung zu lösen ist. Aber was heißt schon eigentlich? Wem eben das eigene Leben zu schwer ist, der kann mit dieser Haltung flüchten und sich dem Führervater unterwerfen. Nach diesem Muster erklärt sich auch Trumps Ratschlag im Presseraum des Weißen Hauses. Er sagte, man könne doch überlegen, ob man nicht Desinfektionsmittel wie eine Impfung benutzen sollte. Tatsächlich haben das einige seiner Anhänger getan. Sie haben sich natürlich vergiftet. Trotzdem hatte auch dieser absurde Vorschlag Trumps ein klares Ziel. Aus der Reduktion der Gefahr macht er eine politische Destruktion. Diese Verleugnung ist so ein politisches Ziel und wird zu einer politischen Haltung. Sorgt euch nicht, ich, der Tyrann, bin der Herr über die Wirksamkeit des unsichtbaren Virus. Wenn ihr mit mir die Maske ablegt, dann gibt es das Problem, die Krankheit, nicht mehr. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle möchte ich über die Aufstiegs- und Abstiegswege der bürgerlichen Eigensinnsgesellschaft sprechen. Ich werde im Folgenden zuerst eine alte Geschichte aus der Entstehungszeit der griechischen Demokratie erzählen. Sie werden nun vielleicht fragen, was hat diese alte Geschichte mit der Corona-Krise zu tun? Vieles, wenn nicht gar alles. Denn die Demokratie ist die Erfindung einer Gesellschaftsform, in deren Zentrum die Erfindung einer zukünftigen Welt steht. Hier stehen wir aber vor dem Paradox. Die Zukunft ist unsichtbar und noch nicht entstanden. Aber gerade der zukünftige Zeitraum muss ja gelebt werden. Wie er gelebt wird, und zwar wie er in Freiheit gelebt wird, das entsteht dort und dann, wenn die Demokratie diesen Weg erfindet und den weiteren Weg in die Zukunft eines demokratischen und freien Denkens öffnet. Wollen wir dieses freie Denken nicht, dann werden wir in die Restauration der alten Welt zurückfallen. Dann siegen die neuen Clan- und Feudalgesellschaften. Weil wir auch in Zukunft noch mit mehr unsichtbaren Krisen kämpfen werden, müssen wir die Freiheit und den Eigensinn erfinden. Wir als demokratische Stadtbürger erzeugen in unserer Kunstwelt geistige Strukturen der Welterzeugung und Weltveränderung. Hat die bürgerliche Stadtgesellschaft in der Vergangenheit ihre Krisen und Geburtswehen nicht gelöst, dann ging die neue demokratische Welt immer wieder unter. Hat sie ihren Weg in die kunstvolle Welt der Demokratie hinein jedoch wieder neu erfunden, dann stieg sie auf. Was heißt das nun? Die Krisen unserer Welt und ihre demokratischen Lösungen haben uns aus der Vergangenheit hierher in die Moderne gebracht. Grundsätzlich wird in der Krise Abschied genommen. In den Krisen scheidet die Zeit das Alte ab und zwingt uns zum Neuanfang. Sie sind zeitlich im Zukunft auf den zukünftigen Raum gerichtet. Dort findet der Übergang zur inneren Welt statt. So entsteht in Krisensituationen ständig in unserer seelischen Welt der Wunsch, die Folgen der Krise sichtbar zu machen. Bis heute sehen wir den Versuch, das Unsichtbare der Zukunft sichtbar zu machen. Der griechische Begriff für die Antwort auf die Krise war deshalb Apokrisis, was Verantwortung heißt. Also die Antwort auf die Fragen der Zukunft suchen wir in der Verantwortung. Das aber heißt, oder das aber hieß im griechischen Denken damals, die Antwort auf die Frage der Zukunft suchte der antike Orakelglaube im Rauschgerede der Seherin. Heute suchen wir die Zukunft in den Vorhersagen der Prognosen. Von ihnen wissen wir aber, dass es sich um mögliche Szenarien handelt. Die Wissenschaft ist kein Glaube. Nun erleben wir allerdings einen gläubigen Gegenzug. Heute in den primitiven Versuchen der modernen Clan- und Feudalgesellschaft diese unsichtbare Welt zu entwerten und an ihrer Stelle die sichtbare Welt der geregelten Dinge zu setzen. Der Trick ihrer Herrscher bestand und besteht in der Corona-Krise nun darin, ohne Maske aufzutreten. Bei Xi Jinping, Trump und Bolsonaro erleben wir die Demonstration der Leugnung des Unsichtbaren. Der Herr über die Krise tritt ohne Maske auf. Er gewinnt mit dieser Tat die Macht über das Unsichtbare. Tatsächlich ist das ein primitiver, animistischer Trick. Warum aber funktioniert er? Weil sich die Bürger immer wieder die Last des geistigen Lebens abnehmen lassen wollen. Denn Denken und Handeln ist anstrengend. Probleme zu bedenken und Krisen zu bewältigen und damit Meister des eigenen Lebens zu werden, das ist ein mühsamer Prozess. Sollen das doch die anderen tun? Sollen sie mir doch die Verantwortung, die Macht und damit die Furcht vor der Zukunftsgestaltung abnehmen? In der Entlastungssehnsucht der Bürger stoßen wir auf das große Strukturproblem unserer Krisenbewältigung. Aber nach der Krise ist vor der Krise. Und deshalb müssen wir einen Krisenmodus erfinden, um die kommenden Krisen demokratisch zu bewältigen. Nur das wird uns schützen. Nur dann werden wir nicht weiterhin auf die primitiven Herrschafts- und Tyrannentricks hereinfallen. Die Bürger müssen erneut lernen, sich selbst zu helfen. Gesellschaftliche Verantwortung zu tragen, lernt man aber in den unendlich vielen unsichtbaren geistigen Aktionen des Lebens. Mit der Wissensgesellschaft werden diese Unsichtbarkeiten nur noch größer. Die Digitaltechnik und ihre Schaltkreise werden immer kleiner. Wir sehen nichts mehr und müssen Strukturen denken. Hier in der Corona-Krise stoßen wir auf die kleinste Welt der Viren. Die Biologie macht uns die Tür auf mit dem Mikroskop. Alles, was dort geschieht, sehen wir nicht mehr. Die Risiken, die wir aber in unserer Kunstwelt auch in diesem Zukunftsraum erzeugen, werden immer größer. Die Auswirkungen auf den Menschen auch. Wir müssen also endlich lernen, die Grundstrukturen unseres Handelns zu verstehen. Wir lernen nicht von ihren Folgen und Erfolgen, von ihren Gefahren und Niederlagen, wenn wir davonlaufen. Wir sind das Problem unserer Welt, folglich können auch nur wir die Lösung erfinden. Wir stehen an der Kreuzungsstelle der öffentlichen Wirksamkeit. Unsere Quellpraxis ist das. Und der unsichtbaren Wirklichkeit. Das sind unsere Quellstrukturen und sie stehen vor uns im demokratischen Leben und in den demokratischen Lebensformen. Die neue Epoche, die Epoche der Demokratie, hat die Ordnung dieser unsichtbaren Strukturen als Quellraum in der Stadt erzeugt. Solange wir dieses unsichtbare Zusammenspiel nicht verstehen, werden wir uns vor ihren geistigen Anforderungen fürchten. Dann entstehen Furchtmuster, Furchthandlungen und Fluchtverhalten. Denn wer die Sorge um die eigene Welt nicht auf sich nimmt, der flieht und wirft sie in die Arme der Entsorger der Sorge. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, die Welt der gefüllten Wahrheiten wurde zum leitenden Wahrnehmungsmuster unserer Zeit. Das ist ein zentrales Problem. Meine Damen und Herren, die Sorge und die Vorsorge bedrohen uns nicht. Was uns bedroht, ist der Wunsch, aus der Vorsorge zu fliehen. Denn die Sorge und die Vorsorge kommen ständig wieder. So hat sich im Schattenreich der zukünftigen Zeit ein Wunsch angesiedelt. Es ist der Wunsch, vor der Zukunft zu fliehen. Im Zentrum eben dieser Sehnsucht steht die negative Hoffnung, der Sorge und der Vorsorge entkommen zu können. Dieser Wunsch aber ist ein Gefühl. Mit ihm wollen viele Bürger der Aufgabe entkommen, die Zukunft als ihre kreative Schöpfung zu gestalten. Im Wunsch, vor dieser Lebensaufgabe zu fliehen, geraten sie in die Hände der Tyrannis. Sie spricht und verspricht ihnen in einem Gewaltstreich den gordischen Knoten der Zukunftsgestaltung zu zerschlagen. Sie verspricht die absurde Rückkehr in die Vergangenheit. Das aber kann nur gelingen durch die schöpferische Zerstörung des offenen demokratischen Zukunftsweges. So muss an die tatsächliche Stelle der Wahrheit der offenen Zeit und ihrer Gestaltung als demokratischer Lebensaufgabe die paradoxe Leugnung dieser Wirklichkeit treten. Aus dem Wunsch, die Zukunft nicht erfinden zu müssen, wird die Flucht in die Vergangenheit. Dort warten die Tyrannen mit ihren gefüllten Wahrheiten der Scheingröße ihrer Imperien. Die gefüllte Wahrheit wurde so auf der Basis der Zukunftsverleugnung auch zum leitenden Wahrnehmungsmuster des Rückfalls unserer Zeit. Mithilfe dieses Musters hat in den USA schon Bush Junior im Wahlkampf um die Präsidentschaft 2004 den Sieg über John Kerry errungen. Er baute auf die Theorie der wahren Lüge. Nach ihr hat der Herrscher, wenn er es kann, das Recht zu lügen. Warum? Weil sich die Beherrschten ohne Lüge und Täuschung nicht regieren lassen. Diese alte These Platons haben die Konservativen in den USA mit Hilfe von Leo Strauss wieder hoffähig gemacht. Seit Jahren habe ich auf diesen Umstand hingewiesen, mehr oder weniger vergeblich. Heute hat Trump diese Tradition weiterentwickelt. Ich muss sagen, mit einer mephistophelischen Genialität. Trump ist auf den Zug der Gefühle aufgesprungen. Wahr ist, was sich gut oder schlecht anfühlt. Damit ist es ihm und seinem Team gelungen, die gesamte politische Wirklichkeit der USA in die wahre Lüge als gefühlte Wahrheit umzupolen. So wie er die Welt sieht und fühlt, so hat sie zu sein. Damit bestimmt er die Rede und den Diskurs. Jedes Gerede ist wahr, wenn es zum Erfolg führt. Eine narzisstische und irrsinnige Anmaßung. Denn in der Welt der gefühlten Wahrheit kommt das Leben als Leben der anderen mit eigenen Rechten nicht vor. Aber der Wille zur gefühlten Wahrheit der eigenen Weltvorstellung ist nicht nur irrsinnig, er ist auch irrsinnig gefährlich. Mit ihm werden die Grundlagen der demokratischen Gesellschaft zerstört. In der demokratischen Gesellschaft müssen wir mit anderen Bürgern auf Gedeih und Verderb zusammenleben. Damit ist die Einigung über Wahrheit und Lüge existenziell. Was übersehen wir hier zu leicht? Wir übersehen, dass Wahrheit und Lüge die Oberfläche für ein Hintergrundmuster bildet, nämlich jenes von Vertrauen und Misstrauen. Für diesen Hintergrund sind sie die vordergründige Schaltstelle. Von und in dieser Schaltstelle entsteht das gemeinschaftliche Leben. Geht das Vertrauen verloren, geht nicht nur die Wahrheit verloren. Mit dem Sieg des absoluten Misstrauens bricht die Basis für das Zusammenleben weg. Es siegt die Welt der Unzuverlässigkeit. Man kann sich nur noch darauf verlassen, betrogen zu werden. Man kann sich nur noch darauf verlassen, in dieser Welt des Betruges betrogen zu werden. Und was ist die Rechtfertigung für diesen Betrug? Sie liegt im Erfolg und im guten Gefühl, den der bedingungslose Erfolg bereitet. Der Erfolgsmensch fühlt den Erfolg als Bestätigung der Wahrheit, auch wenn sie gelogen ist. Hätten Sie nicht auch betrogen, wenn Ihnen der Betrug so leicht gemacht wird? Mit der Lügenmaxime der egoistischen Wirklichkeit stehen wir vor der Schaltstelle zur gefühlten Wahrheit. Man wird mit den anderen nur zusammenleben, wenn sie sich den erlogenen Bedürfnissen beugen. In seinem Buch von 2007, Think Big and Kick Ass in Business and Life, schreibt Trump wörtlich, dass es ihm Spaß gemacht habe, Zitat, die Gegenseite platt zu machen und den Profit abzusahnen, Zitat Ende. Und er veräppelt die Bankiers, die seine Kredite abschreiben mussten. Das ist ihr Problem, nicht meines. Ich habe ihnen vorher gesagt, sie sollen mir nichts leihen. Bewusst wird hier die notwendige Kooperation in der einen Welt durch das Recht auf die Durchsetzung des eigenen Gefühlsegoismus zerstört. Hier taucht das Problem des freien und des unfreien Willens auf und mit ihm der freie Wille zum Guttun oder zum Schlechttun. An dieser Stelle möchte ich abschließend auf das Buch von Michael Tomasello aufmerksam machen, Warum wir kooperieren. Er beschreibt darin drei Gründe. Erstens, weil wir keine Tiere mehr sind, weil wir in der Menschenwelt die Freiheit zum unangepassten Naturverhalten haben, sind wir kulturell aufgestiegen. Wir sind aber in derselben Welt mit Hilfe unserer technischen und organisatorischen Mittel auch abstiegsfähig. Zweitens, es gibt einen kulturellen Zwang zur Schaffung sozialer Institutionen, sagt Tomasello. Aber die Freiheit zur Erfindung von Institutionen können wir auch zur Zerstörung dieser Institutionen nutzen. Beides liegt im Wesen der Freiheit. Mann und Frau können auch die Nahtstelle des freien Willens durch die Unfreiheit wählen. Also hat der Mensch zwei Freiheiten. Vor diesem Phänomen stehen wir. Wäre der Einzelne durch seine Triebe oder seine Kultur determiniert, so hätte er diese Freiheit zur Selbstzerstörung nicht. Wären wir vorherbestimmt, so müssten wir uns mit dem Phänomen der Freiheit keine Minute herumschlagen. Auch der Irrtum wäre mit der fehlenden Freiheit nicht mehr existent. Drittens, darauf baut die dritte Lebensform des Menschen auf. Als Kunstwesen, nicht mehr als Naturwesen, besteht der gesellschaftliche Zwang, politische Institutionen zu erfinden. Institutionen sind wie Häuser, in denen der Mensch nach gleichfalls erfundenen politischen Regeln lebt. Drei epochale Kulturhäuser haben die Menschen bisher erfunden: die Epoche der Clangesellschaft, die Feudalgesellschaft und die demokratische Gesellschaft. Viertens, durch seine Erfindung, die technischen, die organisatorischen und die politischen, ist der Mensch also kein Mängelwesen mehr. Er ist zum Überschusswesen geworden. Die Demokratie als die jüngste Epoche hat historisch drei politisch-ökonomische und kulturelle Erscheinungsformen entwickelt. Erstens die antike Demokratie, zweitens die kapitalistische Demokratie der Industriegesellschaft und drittens die kybernetisch-globale Wissensgesellschaft unserer Zeit. An ihrem Anfang befinden wir uns heute. Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle meinen Vortrag unterbrechen und Ihnen auf und Sie auf die nächste Sendung hinweisen. Ich werde Ihnen an dieser Stelle fortfahren. Ich werde am 17. August in der nächsten Sendung an dieser Stelle fortfahren und über die Demokratie als eine Kultur des Aufstiegs oder des Untergangs sprechen. Alle die Sendungen, die ich bei Radio Lora halte, können Sie auch auf meiner Homepage www.xaverbrenner.de unter Vorträge nachhören. Die meisten dieser Vorträge sind dort auch in schriftlicher Form nachzulesen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen Mut zur Zukunft und Mut zur demokratischen Auseinandersetzung, auch in dieser schwierigen Corona-Zeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.